Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
BR Schlagerbrunch. Heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einem prominenten Gast, der eine Weltkarriere gemacht hat. Peter Kraus steht uns 2 Stunden lang Rede und Antwort. Ich freue mich unglaublich drauf, auch reinzuhören in sein aktuelles Album Idole. Ist er doch auch eines meiner Idole, singend und tanzend auf der Bühne und das seit Jahrzehnten. Hallo, Peter Kraus.
Es war eine schöne Begrüßung.
Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ich stehe auch ab und zu auf der Bühne und singe und tanze. Und das war schon als Kind, wirklich waren Sie eines meiner Idole. Wenn man selbst zum Idol geworden ist, kann man sich da eigentlich noch zurückerinnern, ob man einst auch Idole oder zumindest Vorbilder hatte, denen man so ein bisschen nachgeeifert hat?
Ja, in meinem Fall ganz extrem, weil das ist ja der Inhalt der Platte Idole auch. Das waren die Idole, die mich eigentlich dazu verführt haben, diesen Beruf zu wählen. Und das im Kindesalter. Ich war damals 10 und 12 und 13. Da habe ich Sinatra gehört und Sammy Davis Jr. Das kam wiederum dadurch, dass mein Vater in einer Bar amerikanische Songs von Sinatra gesungen hat für die GIs in Wien. Deshalb bin ich als Kind mit amerikanischer Musik aufgewachsen und dann später kam der Rock'n'Roll und dann kam meine Karriere und Idole ist eigentlich, ja, ist eine Verneigung, eine Verbeugung vor den Künstlern, die natürlich Weltruf hatten und die einfach meine Idole waren und die mich auf den richtigen Weg geführt haben. Und das sind Leute wie Sinatra oder Sammy Davis Jr. und deren Songs habe ich dann in Deutsch jetzt auf diese Platte im Sphinx-Stil gemacht, was nach wie vor mit Rock'n'Roll meine Lieblingsmusik ist.
Sie starten mit Ihrem Geburtstagskonzert. Ja, heißt es eigentlich 85 oder nennen Sie es Rockin' 85?
Ich glaube, Rockin' 85 steht am Plakat. Ich habe keine Ahnung. Ja. Geburtstagsshow auf alle Fälle.
Am 18. März in München. Abschiedstour oder vielleicht doch nicht. Die letzte Tour Idole sollte ja auch schon die letzte sein, oder?
Naja, es gab 6 Abschiedstourneen, aber ich glaube, irgendwann muss wirklich eine kommen. Aber wir wollen gar nicht von Abschied reden, oder?
Nein, nein.
Jetzt machen wir erst einmal ein Geburtstagskonzert und das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich sowas mache, nämlich ein Konzert an meinem Geburtstag. Also nicht das Übliche, was man macht, dass man irgendwo mit Freunden zusammensitzt und isst und trinkt und feiert, sondern ich mache es wirklich auf der Bühne mit meinen Fans, mit meinem Publikum und ja, das ist was Neues und das ist wieder prickelnd und das ist wieder eine gewisse Nervosität erzeugend. Das wird Spaß machen, aber wie gesagt, eine Premiere für mich.
Peter Kraus zu seinem 85. am 18. März. Geplant ist ja eine musikalische Reise, die auch durch Ihr Leben geht. So eine Reise, die in Österreich eigentlich beginnt. Sie sind ja in München geboren, leben jetzt in der Schweiz. Was ist denn für Sie eigentlich Heimat?
Ach mein Gott, ich bin in meiner Jugend schon mit meinem Vater so viel rumgekommen. Ich habe so viele Schulen besucht. Ich glaube, ich war in 7 Schulen und in 4 Internaten. Also da verlierst du irgendwo den Begriff Heimat. Mhm. Für mich ist Heimat, wo meine Sprache gesprochen wird, wo viele Berge sind und viele Seen. Also zwischen Bayern und über Tirol runter bis in den Tessin. Ich bin ein österreichischer Deutschschweizer.
Ihr Vater, Fred Kraus, der war ja ein Theatermann, Sie haben es schon angesprochen. Regisseur, ja. Kabarettist, hatte in Salzburg auch ein kleines Theater. Da war der Grundstein ja auch schon gelegt, oder? Auch für dieses musikalische Talent?
Ja, von Kindheit an habe ich mit meinem Vater gesungen und mein Vater hat, was sehr lustig ist, seine erste Schallplatte auch mit 17 Jahren gemacht. Das war ein Duo mit seinem Freund Ernst und Fred, die singenden Gitarristen. Und der hat ein Lied gemacht und das war so mein Lieblingslied als Kind und das musste ich immer vortragen und das kam deshalb so gut an bei seinen Gästen, wenn ich das vortrug, weil der Text ging, ja. Hallo, 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 ich suche eine Frau, eine süße, kleine, nette, junge, liebe und hübsche Frau. Das kam natürlich super an.
Das glaube ich. Das heißt, Sie haben als Bub Peter schon als kleiner Junge singend, tanzend durch die Wohnung gewirbelt oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es war wirklich so. Ich hatte also keinerlei Hemmungen und war also direkt begierig, danach aufzutreten.
Sie haben aber auch trotzdem immer was getan. Sie haben auch schon Gesangsunterricht genommen während der Schulzeit, Schauspiel und Steppkurse belegt. War das nicht ungewöhnlich auch für die Nachkriegszeit?
Es war sehr ungewöhnlich, ja. Aber ich hatte einfach nach dem Film Das fliegende Klassenzimmer, den ich ja mit 13 gemacht habe und mich da gemeldet habe. Und dann wusste ich einfach so, ich werde Schauspieler und Sänger und habe dann meine Schule fertig gemacht und noch gefilmt und im Radio gesprochen und so Geschichten gemacht und war auf der Schauspielschule angemeldet. Ja, und dann kam der Rock'n'Roll dazwischen. Und mit dem Rock'n'Roll die Übernachtkarriere und ich musste die Schauspielschule absagen wegen Karriere. Und das war auch gar nicht so schlecht, oder?
Ja, aber hallo. Ja, Sie waren ja gerade mal 13, als Sie das erste Mal schon vor der Kamera standen im fliegenden Klassenzimmer. Wie kam es denn dazu? Gab es damals schon so Castings oder Talentshows? Gab es ja nicht, oder?
Nein, ich habe zuvor erzählt, dass ich so der Hans Dampfer, der immer was vortragen wollte und sich immer in den Vordergrund gemogelt hat. Und das hörte plötzlich auf und ich habe mich wahnsinnig geärgert. Also wenn mein Vater sagt, komm, lass uns was singen irgendwo, wo Gäste waren, dann habe ich gekniffen und das hat mich wahnsinnig geärgert. Und mein Onkel, der war Filmkaufmann, das heißt, der hat die Filme verkauft an die Filmtheater, ist rumgefahren, hat die Filme angeboten. Und der kam plötzlich zu mir und hat gesagt, du, in der Filmfachzeitung steht drin, Kästner und Kurt Hoffmann, der Regisseur, suchen Kinder für die Verfilmung des fliegenden Klassenzimmers. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich was ganz Tolles. Ich reiß mich zusammen, ich gehe dahin und wenn ich die Rolle bekomme, überrasche ich damit meinen Vater. Und ich bin dann zu diesem Casting mit meinem Onkel gegangen und Erich Kästner, der hat mich völlig übersehen. Und danach habe ich mir gedacht, ganz eitel, also die zwei verstehen ja nichts vom Filmemachen, denn ich habe das Buch gelesen und ich weiß, ich bin der Johnny, das ist ganz klar. Und ich hatte plötzlich wieder mein Selbstbewusstsein und bin zu meinem Vater gegangen, habe ihm die Geschichte erzählt und dann hat mein Vater, der Vollprofi war, gesagt, ja du, die haben ja nur Promotion gemacht, da standen einfach draußen Mütter mit ihren Kindern 300 Meter lang und haben die Kinder dort vorgezeigt. Das ist ja nur Promotion-Sache, da fahren wir raus nach Geisel-Gasteig und schauen, dass wir an den Herrn Hoffmann kommen. Und das haben wir gemacht und der Herr Hoffmann hat mich gesehen und hat gesagt, mach mal gleich Probeaufnahmen. Und zwei Tage später hat er angerufen und ich war der Johnny. Und da war mein Selbstbewusstsein wieder da.
Sie hatten ja ganz viele Talente. Stimmt's, dass Sie ursprünglich mal Autodesigner werden wollten?
Ja, das war ganz früh. Das war, während ich gleichzeitig schon die Scheiben von Sinatra hörte, bin ich nach der Schule immer in die Autosalons gegangen. Und damals gab es ja wunderschöne Prospekte von jedem Auto. Und die habe ich immer geholt, habe immer gesagt, mein Vater möchte eventuell so einen kaufen, ich soll einen Prospekt bringen. Und die haben nur gezwinkert, haben mir einen Prospekt gegeben. Und ich habe die Autos zu Hause umgezeichnet und habe sie verbessert. Also Sie sehen, ich war schon...
Unglaublich.
Ja, aber Gott sei Dank bin ich das nicht geworden, weil sonst wäre ich heute ein Computer.
Letztendlich war es ja dann doch die Musik, die das Rennen gemacht hat bei Ihnen. Gab es denn sowas wie ein Erweckungserlebnis?
Naja, das ist natürlich so. Ich habe mich ja wirklich mit der Musik beschäftigt, wie gesagt, von Gershwin und so weiter. Die fand ich natürlich immer fürchterlich kompliziert und ich habe mir die Finger verbogen auf der Gitarre und ich bin immer in den AFN gegangen, das war der amerikanische Radiosender nach der Schule hier in München und die Jungs, die mochten mich und die haben mir auf meinem Tonband Songs überspielt von Les Paul und Mary Ford und ich habe das zu Hause geübt und gemacht und die kamen plötzlich und haben gesagt, du, es gibt eine ganz neue Musik in Amerika und haben mir überspielt von Gene Vincent und The Blue Caps und so und ich habe plötzlich gesehen, man, das ist eine Musik ganz einfach mit drei Harmonien, brauchst dich nicht mehr so plagen und die geht ab und die Beine zittern von selber. Und da hatte ich plötzlich den Gedanken, habe ich zu meinem Vater gesagt, du, das ist ja irre und das möchte ich in Deutsch machen. Und das war ein knallharter Entschluss damals von mir und der sehr glücklich verlaufen ist, weil, also ich habe keine deutschen Texte gemacht, ich habe also in einem schlechtesten Englisch die Songs nachgesungen und hatte aber irrsinnigen Erfolg auf Partys, bei den Mädels natürlich auch, wenn ich die Gitarre auspackte und da Songs sang.
Das funktioniert und, immer, ne?
Ja, das funktioniert immer. Ja, und dann war einfach ein glücklicher Zufall. In München hat man sich aufgeregt, dass für die Jugend nichts getan wird oder zu wenig. Und die Münchner Abendzeitung hat dann gesagt, okay, wir organisieren ein Jazzkonzert, hieß es. Jazzkonzert für die Jugend. Der Eintritt war, also, ich weiß nicht, ein D-Mark 50 oder sowas. Also, es war wirklich, das Saal war ja voll und meine Freunde haben alle gesagt, da musst du auftreten, weil da spielen lauter alte Herren oder da spielt überhaupt kein junger Mensch und das hat doch nichts mit der Jugend zu tun. Und die haben auf mich eingeredet wie ein Wahnsinniger. Ich habe natürlich gesagt, ich habe schon einen Film gemacht, ich bin Schauspieler. Nein, da verliere ich meinen Namen. Und es war ein Hin und Her. Und Und ich habe mich dann entschlossen und habe gesagt, okay Jungs, wenn ihr alle da auch hingeht und ein bisschen Radau macht, dann gehe ich da hin. Und dann habe ich mal gedacht, so, der Moderator, dem habe ich noch gesagt, Sie, wenn Sie mich ansagen, sagen Sie ja nicht meinen Namen, ich bin angehender Schauspieler, sagen Sie bitte, ein junger Münchner singt jetzt für Sie die neue Musik aus Amerika. Ja, und ich meine, das war so ein Knallerfolg, ja, dass ich, wir hatten nur drei Songs, den letzten Song dreimal gesungen habe. Das war Rocker Beaten Boogie von Bill Haley. Den habe ich dreimal gesungen und wäre immer noch nicht von der Bühne gekommen. Und wie gesagt, am nächsten Tag, Abendzeitung, er kam, sang und siegte. Deutschland hat einen eigenen Elvis Presley, Peter Kraus. Es war so schnell und ja, das war es dann eigentlich.
Der Papa hat ja schon, um sich was dazu zu verdienen, nachts für die Amerikaner gesungen. Lieder von Frank Sinatra oder Nat King Cole, aber auch Musicalfilme haben ihn begeistert mit Fred Astaire und Gene Kelly. Ging mir übrigens auch so. Ich bin ein paar Jährchen jünger, aber kannte sie auch noch sehr gut. Musical-Ausbildungen gab es damals ja noch nicht in dieser Form wie heute. Warum Nein. aber nicht doch Schauspielschule oder Konservatorium?
Ja, ich hatte die Zeit nicht. Mhm. Ich meine, das war eine Übernachtkarriere, die Zeitungen waren voll, Deutschland hatte einen eigenen Elvis Presley und ich habe sofort ein Tourneeangebot bekommen, wollte eine Band gründen mit Gleichaltrigen und die waren nicht zu finden. Es gab keine Musiker, die Gitarre spielten, schon gar nicht Elektrogitarre und es gab auch keine Jungs, die Drum spielten. Das können sich junge Leute heute nicht mehr vorstellen, aber die Kinder mussten damals, Mädels spielten Flöte und Geige und das einzige Instrument war Klavier, was Kinder lernen durften oder konnten. Und ja, dann ging ich gleich mit der ersten Tournee mit Max Greger auf Tournee. Und ich brachte dann meine Rock'n'Roll-Nummern und dazu noch meine Jazz-Sachen. Und das war ein Riesenerfolg. Man hat sich das Publikum mit Tourneen erobert. Ich war also laufend unterwegs und nebenbei dann noch gefilmt. Also es war nicht viel Zeit.
Keine Zeit für was anderes. Nein. Sie haben ja dann auch relativ schnell Ihre erste Single aufgenommen, eine deutschsprachige Version von Little Richard's Tutti Frutti. Ja. Wie war das damals? Man konnte ja nicht einfach in ein Tonstudio gehen und irgendwas aufnehmen, oder?
Das hätte man schon können. Und wir haben dann Tutti Frutti aufgenommen und eine selbstgeschriebene, also eine in Deutschland geschriebene Rückseite, Straße der Vergessenen, was ich bis heute zu einem meiner schönsten Songs halte, obwohl das irrsinnig lange her ist. Ja, das war ein wahnsinnig aufregendes Erlebnis, denn Platten wurden damals noch nicht so wie heute Stück für Stück am Computer erzeugt, sondern ich kam in ein Studio, da stand ein Mikrofon und um mich herum saß die Band von Johannes Fehring und das war ein berühmtes Jazzorchester in Wien und wir haben den Song live eingesungen. Und die Musiker, die ja alle mehr so vom Jazz kamen, die waren keine großen Freunde der Blues- und Rock'n'Roll-Musik und die haben das so abgefertigt, so als, ja, das ist so billige Drei-Harmonien-Musik und so weiter. Also versingen durfte man sich nicht so gern, dann waren die gleich missgelaunt.
Okay, und es gibt ja viele, die in jungen Jahren sehr erfolgreich waren, die dann abgehoben sind und sich irgendwelche Marotten zugelegt haben. Bei Ihnen war das ja nicht so, Sie sind irgendwie gefühlt immer auf dem Boden geblieben, der Star zum Anfassen. Haben Sie sich diese Nahbarkeit selbst bewusst erhalten oder ist es eher Typsache?
Es ist ein bisschen Typsache, aber es ist natürlich wirklich so, wenn man in einer Schauspielerfamilie mit Schauspielern im Theater, im Plattenstudio aufwächst, dann sieht man, wie hart da gearbeitet wird oder wurde damals, dann kriegt man eine ganz andere Einstellung dazu. Und dann war ja folgendes, Mendelssohn war mein Producer und er war mein väterlicher Freund, muss ich sagen. Und der hatte einen guten Instinkt dafür und es war eine andere Zeit. Der hat mir gesagt, Junge, du verkaufst Platten wie wahnsinnig, du bist ein Vorbild für die Jugend. Und das Wort Vorbild, das galt damals noch, das war noch was. Das hieß also, du rauchst keine Zigaretten, denn ein Vorbild raucht keine Zigaretten und ein Vorbild liegt auch nicht irgendwo besoffen im Rennstein. Das war schon für mich, ich war das wirklich. Und wenn Sie die alten Fotos von mir ansehen, ich bin gut gekleidet, immer sauber und es war mir direkt ein Vergnügen, ja, gegen manche Vorurteile wie, ja, auch von Journalisten, die sagten, der kommt um eins, der ist ein Rock'n'Roller, der kommt bestimmt zu spät. Dann war ich um Punkt eins da. Und ich war sehr höflich, ich hatte richtig einen Spaß. gegen gewisse Vorurteile, die automatisch da waren, weil diese Musik war ja aus Amerika und das wird sowieso nichts in Deutschland. Sie müssen sich ja vorstellen, es war nicht so, dass man sagte, Rock'n'Roll in Amerika wird jetzt Deutschland begeistern. Nein, im Gegenteil, die haben gesagt, bei uns in diesem brüden Land wird das nie ein Erfolg werden. Das ist was für die verrückten Amerikaner, da wird das ein Erfolg, aber bei uns kann das nicht sein. Und dagegen anzuschwimmen, war eine tolle Aufgabe, die mir viel Spaß gemacht hat. Ja?
Kein Sex, mich, Drugs und Rock'n'Roll bei Peter Kraus.
Es hat damit nichts zu tun, dass man nicht Sex hat und nicht Drugs, aber man muss es nicht nach außen hinausschleudern.
Okay, das war ja eine ganz andere Zeit als heute natürlich. Heute schreiben die Kids auf Facebook, ich will ein Kind von dir. Wie war das denn in den noch etwas brüderen Zeiten der 50er, 60er Jahre?
Da schrieben sie es noch per Briefpapier.
Ach was, ja.
Das war der ganze Unterschied.
Die berühmten Berge von Fanpost.
Ja. Es waren säckeweise täglich, also wirklich Säcke, Postsäcke, die 1,50 Meter hoch waren, die waren voll täglich. Es war ein Wahnsinn, ja. Aber es war natürlich toll, weil die Jugend, Sie müssen sich vorstellen, Nachkriegsjahren, die Jugend hatte nichts, die Jugend war begierig und es hat einfach funktioniert und es wurde so unterstützt. Allein die ganzen Clubs, nicht nur meine, sondern auch andere Clubs wurden erfunden für die Jugendlichen. Ich habe das auch miterlebt und bin hingefahren. Gasthöfe hatten Räume zur Verfügung gestellt und die jungen Leute konnten da tanzen und sich austoben. Und teilweise ja gegen den Willen der Eltern oder heimlich. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Briefe ich bekommen habe von Mädels, die geschrieben haben in etwa, ich habe deine Platten und ich habe auch einen Petticoat, aber ich muss das bei meiner Freundin verstecken, weil nur die hat vernünftige Eltern, meine Eltern erlauben das nicht. Das sind Geschichten, wenn ich die jungen Leute heute erzähle, dann sagen die, der spinnt ein bisschen oder
ja, kann man sich
schon
nicht
ein bisschen vertrottelt. Aber so ist es nicht, es war wirklich so. Es war eine andere Zeit, aber eine tolle Zeit für die Jugend.
Sie wollten einfach Musik machen, den Rock'n'Roll nach Deutschland bringen. Und dann haben Sie aber, so ähnlich wie Elvis, auch richtige Schnulzen produziert. Ne? Schwarze Rose, Rosemarie oder Wenn Teenager träumen. War das okay, in der Schlagerecke gelandet zu sein?
Das war damals nicht die Schlagerecke, noch nicht. Das war es noch nicht. Eines war ganz klar, die Rocknummern, also die wirklich die Schwarzen gemacht haben und die in Amerika teilweise erfolgreich, ganz groß erfolgreich waren, die in Deutsch zu machen, war kein Erfolg. Es funktionierte nicht. Es funktionierte bei mir, der erste Song, wir haben verkauft, also von Tutti Frutti schon 130.000 Stück, also davon träumt man heute. Und das war aber ein Flop aus der Sicht meines Managers. Aber wir haben dann verkauft von Wenn Teenager träumen, so um die 450.000, 500.000. Es war einfach so, dass die Mädchenwelt war einfach die Käuferwelt und die Mädchen haben einfach für charmante Songs geschwärmt. Aber ich würde es nicht als reine Schlagermusik machen, sondern wir haben versucht, Teenagermusik zu machen, die Teenager direkt anzusprechen. Und ich glaube, es ist uns teilweise gelungen, aber es waren eigentlich keine Rock'n'Roll-Nummern. Und Schwarze Rose, Rosemarie, das war die meistverkaufte Scheibe von mir, war ein Walzer. Aber sehen Sie sich Elvis Presley an. Muss sie denn zum Städtel hinaus? Love Me Tender. Er hat genau das Gleiche gemacht. Und es ist ihm einfach so. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, schöne Balladen und ruhige Nummern sind einfach wichtig in der Musikwelt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Waren immer, genau, und sind es auch heute noch. Conny und Peter, ein Traumpaar. Haben Sie eigentlich heute noch Kontakt zu Conny Frobes?
Ja, unentwegt.
Nein, kann ja sein, ich weiß nicht.
Ja. Sie hat jetzt erst mitgewirkt in einem Porträt, das im Fernsehen jetzt kommt, zu meinem Geburtstag. Und sie wird jetzt bei der Filmvorführung da sein von diesem Porträt und sie wird bei meinem Geburtstagskonzert in München als Gast da sein und sie war auf der letzten Tournee da. Ja, wir verstehen uns nach wie vor und bestens und ja, haben dann doch manchmal Erinnerungen an die alte Zeit und sie besonders. Sie hat auch ganz wilde Geschichten, wie ich sie zum ersten Mal geküsst habe, das erzählt sie ganz toll. Okay. Wir waren aber kein Liebespaar. Noch einmal dazu gesagt, kein Liebespaar. Sie war viel zu jung für mich.
Ja, ein langes und wie es scheint sehr glückliches Leben mit Geschichten aus ganz vielen Jahrzehnten, mit Musik, die auch noch Spaß macht. Bewegende Momente gab es da bestimmt viele. Was ist Ihnen denn so besonders im Gedächtnis geblieben, was auch Ihr Bühnenleben angeht?
Das ist eine schwierige Frage. Es hat sich so viel geändert bei mir und es war so abwechslungsreich eigentlich mein Leben, muss ich sagen. Und auch meine Erfahrungen, die ich in andere Richtung gemacht habe, mit Regie führen und Bücher schreiben und Drehbücher und was weiß ich alles und ernstere Rollen zu spielen. Eine außergewöhnliche Geschichte, eine kann ich Ihnen erzählen. Zum Beispiel, ich habe einen Film gemacht mit Walt Disney, The Waltz King, also die Johann Strauss Geschichte. Und die Agentur hat mich angerufen und hat gesagt, du bist für einen Walt Disney, sollst du vorsprechen im Imperial Hotel in Wien. Ich habe mir gedacht, na gut, da gehe ich hin. Walt Disney ist doch ganz klar. Da wird ein Gremium da sein und da muss ich mich da vorstellen. Und dann habe ich überlegt, habe ich gesagt, so, aber wenn ich denen sage, dass ich Rock'n'Roll mache, dann sagen die doch sofort, um Gottes Willen, da kann er keinen Strauß spielen. Das geht doch nicht. Kann doch nicht die Straußrolle spielen. So, ich bin hingegangen, habe gesagt, ich werde das schon richten. So, meine erste Überraschung, ich kam in ein Apartment und es saß nur Herr Walt Disney himself an einem Tisch und hat mich empfangen. Kein Mensch, kein Regisseur, niemand da. So, und ich habe ihm gleich, ich sag's ihnen gleich, ich mache Rock'n'Roll und das wird sie, yeah, that's great man, hat er sofort gesagt. Ein Rock'n'Roller spielt den Strauß, das ist toll. Also, der war begeistert, das ist doch eine schöne Geschichte. Ich habe dann den Film gemacht, der Film ist in Deutschland so gut wie nicht rausgekommen, ist untergegangen, weil die Geschichte so entfremdet haben. Also zum Beispiel hat die Frau vom Strauß ein uneheliches Kind gehabt. Das hat der Disney natürlich sofort gestrichen und so weiter. Und in Wien hat man sich aufgeregt. Was hat das mit dem Leben von, das ist ja alles verfälscht. Also, aber es ist eine lustige Geschichte. Und so, das war eines der vielen außergewöhnlichen Erlebnissen, die ich hatte.
Und wer ist schon Walt Disney persönlich begegnet? Mein Gott, Wahnsinn. 1965 haben Sie dann bei den Wiener Kammerspielen unterschrieben. Also seriöser Schauspieler, nicht mehr der gute Laune Peter. Was war passiert?
Nein, das war ja die Zeit, wo der Plattenvertrag mit der Polydor eigentlich zu Ende ging, weil ich wirklich viel weniger verkauft. Und das lag an einer ganz einfachen Geschichte. Mendelssohn war auch nicht mehr so interessiert am Schallplattenmarkt. Der war der größte Schallplattenproduzent Deutschlands. Und er war nicht mehr so interessiert. Das war auch vielleicht der Grund, warum er nicht die richtigen Nummern fanden. Weil er war nicht interessiert, weil das Fernsehen so groß kam.
Dann haben Sie tatsächlich bei den Kammerspielen auch gespielt dann?
Ja, das war, weil einfach die Platten, es war kein Verkauf mehr da. Der Vertrag wurde gekündigt und ich habe gesagt, ich habe sowieso die Nase voll. Ich spiele jetzt Theater. Und dann habe ich Theater gespielt. Und das war eigentlich mit die schönste Zeit, weil ich zur Ruhe kam, weil ich, was für mich ein Novum war, über Monate in einer Stadt sein musste, weil ich jeden Abend auf der Bühne stand und weil ich in der Zeit meine Frau kennengelernt habe und eine ganz andere Beziehung aufgebaut habe, weil ich ja wusste, ich bleibe hier in Wien und das ist eine für mich die schönste Wienerin und die werde ich jetzt umzerzen und umgarnen.
Hat funktioniert. Ne?
Ja, und die wird mir Wien zeigen und wir werden ganz langsam eine schöne Beziehung aufbauen. Auch das hatte ich bis dato nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es waren meine Freundschaften mit Lil Babs zum Beispiel, die war einfach wild und gut, die war in Stockholm und wir haben uns irgendwo getroffen und gezankt und gestritten und wieder verliebt. Und von all dem wollte ich meinen Frieden haben und den habe ich in Wien genossen. Und ja, es war eine schöne Zeit.
Zu der Zeit Anfang der 70er, da haben Sie ja auch Ihre Frau kennengelernt. Sie haben mittlerweile goldene Hochzeit feiern können. Das allein ist ja schon ungewöhnlich, dass ein Paar so lange glücklich verheiratet ist. In der Showbranche umso mehr. Haben Sie einen Tipp, den Sie vielleicht noch jung vermählten mit auf den Weg geben können?
Da muss ich jetzt leider passen, da einen Tipp zu geben. Ich glaube, das war ein glücklicher Umstand. Es war eine andere Zeit, als wir heirateten. Und damals war ja das Eheleben, ich glaube, man hat es damals auch ernster genommen. Also ich war ja sehr früh unterwegs, sagen wir mal so. Ich wollte eine schöne Ehe gründen und meine Frau wollte das auch. Die hatte eine Riesenkarriere, die war Model in Österreich, war Botschafterin der Mode, war auf der ganzen Welt unterwegs und hatte aber auch keine sehr glückliche Ehe, hatte ein Kind war 2 Jahre alt und die war also für irgendwelche leichte Dinge oder für schnelle Sachen war die nicht zu haben. Ich würde sagen, wir sind ernster an die Sache rangegangen. Und vielleicht war das der sprengende Punkt. Aber einen Tipp für heute zu geben, es geht nicht.
1969 wurde dann ja geheiratet. Wie war das damals? Gab es da schon Promi-Hochzeiten oder haben Sie ganz zurückgezogen geheiratet?
Ich habe geheim geheiratet. Es durfte niemand wissen. Das Management war auch dagegen, dass geheiratet wurde. Ein Frauenliebling heiratet, das war damals auch noch. Das war also ganz schlecht fürs Geschäft, haben die gesagt. Das ist heute wahrscheinlich völlig unwichtig. Damals war das wirklich so. Und wir haben also geheiratet. Da war nur ein Freund von mir da, meine Eltern und die Eltern meiner Frau. Und Schluss aus, heimlich in Lugano. Das ist natürlich rausgekommen. Das ist auch eine lustige Geschichte, weil meine Frau war ja Model und die war dann in Wien wieder, hat gearbeitet nach der Hochzeit. Und die Fotografen riefen sie dann an und sagten, du, sag mal, was ist denn los da? Was ist passiert? Da rufen pausenlos Journalisten an und fragen, ob es irgendein Nacktfoto gibt von dir. Das war wirklich wahr.
Was? Ja. Oh mein Gott.
Weil die sind draufgekommen und haben gesagt, na, die muss doch irgendwo, das gab es aber nicht. Aber auch eine typische Sache für diese Zeit. Mhm. Ja. Also wir haben ganz geheim geheiratet.
Sie haben ja dann auch einen gemeinsamen Sohn, den Michael. Der hat ja einen ähnlichen Weg dann tatsächlich eingeschlagen. Er macht auch Musik. Ist das nicht schwierig, wenn man so einen berühmten Papa hat?
Es ist sehr schwierig, ja. Es ist schwierig, weil ich in musikalischer Richtung, außer dass ich ihm Tipps gebe, nicht weiter helfen kann, weil doch Generationen dazwischen liegen. Und die junge Generation auch nicht so ist im Allgemeinen wie die Fans, die jetzt sagen, wow, der ist toll und was der gemacht hat, sondern die sagen einfach, naja, damals, es war ja nichts. Also das ist nicht so einfach. Momentan hat er Ausstellungen als Fotograf, Ausstellungen als Maler, ja, ist erfolgreich, spielt, macht Musik, produziert. Ich glaube, es muss nicht in aller Munde sein und man muss nicht die Top-Listen anführen, um glücklich zu sein mit seiner Arbeit. Er ist hundertprozentig glücklich und das ist für mich das Allerwichtigste im Leben. Ich meine, ich habe auch nie versucht, wieder ein Nummer-1-Hit zu machen. Ich habe es einfach gar nicht versucht, weil ich möchte die Musik machen, die ich liebe. Und wenn du dann das Glück hast, dass das Publikum genauso liebt, dann hast du eben Glück gehabt. Aber ich sage jetzt einmal, Karrieren zu kreieren oder Nummer-1-Sachen zu machen, ist ein eigener Beruf. Das hat nicht unbedingt mit Musik machen was zu tun. Da muss man einen Spürsinn haben für, was will das Publikum und gezielt darauf hinarbeiten. Ist auch schön.
Ja, wir haben Sie ja heute auch wieder als sonnigen, offenen, lebendigen Menschen kennengelernt. Sie kommen immer so positiv rüber. Aber es gab sicher auch Zeiten, in denen die Dinge nicht so gelaufen sind, wie es geplant war, oder?
Ja, aber mein, das ist das Leben. Das ist normal und das weiß man im Vorhinein. Ich meine, das ist ein Träumer, der glaubt, es geht immer nur bergauf. Aber sowas kann man ja auch vorausdenken. Mhm. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, was würde ich jungen Leuten empfehlen, dann würde ich zum Beispiel sagen, was ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel mein Leben lang davon geträumt, irgendwann mal aufzuhören, eine große Pause zu machen. Nicht eine Pause, wie ich gemacht habe und Theater gespielt habe, sondern eine große Pause. Einfach sagen, okay, ich kaufe mir eine Segeljacht und fahre jetzt 1-2 Jahre um die Welt herum und dann komme ich wieder zurück und dann werden alle rufen, Peter Kraus ist wieder da, hurra, hurra. Das habe ich nie gemacht, weil da hätte ich zu viel Angst davor gehabt. Mhm. Ich habe das Prinzip befolgt und das kann ich nur empfehlen. Am Höhepunkt, wenn man eine glückliche Karriere und es läuft aus irgendeinem Grund super, super gut, dann sollte man sich nicht auf die faule Haut legen und sagen, super, jetzt genieße ich das, sondern das sollte man den Höhepunkt ausnützen, weil man da die besten Beziehungen hat, das beste Gehör hat und gleich neue Bausteine aufbauen, neue Ideen anbieten oder überlegen gemeinsam, was könnte man anders machen. Also eigentlich ist da die größte Arbeit erforderlich, damit die Karriere sich immer erhält. Weil ich glaube, viele machen einfach den Fehler, die sagen, hey, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich ganz oben, hurra, und jetzt ist nur noch High Life und sie merken gar nicht, dass sie verschwinden. Das ist der größte Fehler. Es muss nicht als Tipp aufgenommen werden, aber das war so, wie ich das gemacht habe. Denn es muss ja irgendeinen Grund geben, warum es mich seit über 70 Jahren, ich sage jetzt mal, wenn ich das selber sage, ist es blöd, aber es ist trotzdem erfolgreich gibt.
Ja, allerdings, sonst würden Sie keine Hallen heute noch füllen.
Sonst würde ich gar nicht mit Ihnen sprechen dürfen heute.
Genau. Oft wollen die Fans auf Konzerten ja die alten Hits von damals hören.
Ja, das macht man gerne.
Viele wollen diese Veränderung nicht, aber das Leben verändert einen natürlich unweigerlich. Worin unterscheidet sich denn Ihre heutige Musik von der des Mädchenschwarm-Rock'n'Rollers?
Ein Konzert besteht in erster Linie, was ich sage, das sind meine Visitenkarten. Das ist das, was die Leute hören wollen von mir. Deshalb kommen sie. Das ist natürlich Sugar Baby und Schwarze Rose. Mhm. Da gibt es die große Möglichkeit, dass man das in anderen Formen macht. Ich habe Sugar Baby schon als Rap gemacht und ich habe Sugar Baby als Jazz gemacht und als alles Mögliche. Die neueste Aufnahme von Schwarze Rose ist kein Walzer mehr, das ist als Swingmusik, da kann man viel machen. Ich habe Parodietexte drauf gemacht. Also mit diesen Visitenkarten kann man spielen. Dann kommt die meistens neue Scheibe mit neuen Songs, in dem Fall sind es uralte Songs, älter als der Rock'n'Roll, also Idole. Und dann kommt einfach noch, was ich einfach gerne mache, ja. Irgendwas singen oder Parodie oder, aber daraus setzt sich ein Programm zusammen. Und das Wichtigste an einem Programm ist, dass keine Nummer dabei ist, wo ich plötzlich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich das singe ich gar nicht so gern. Ich singe einfach 2 Stunden lang und freue mich von einem Lied zum nächsten, dass ich das jetzt singen kann. Und das ist das Entscheidende.
Kommen wir doch nochmal zum aktuellen Titel. Lass den alten Mann nicht rein. Ja. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?
Das ist eigentlich ganz einfach. Die am meisten an mich gerichtete Frage der letzten Jahre war eigentlich immer, wie schaffst du das, dass du noch so fit wirkst und so jugendlich? Wie machst du das? Und ich habe einfach versucht, das mit einem guten Text und mit einem schönen Song musikalisch zu beantworten. Und das Lied heißt, ich lasse den alten Mann nicht rein. Sie können sich jetzt unter dem alten Mann vorstellen, was Sie wollen. Aber es ist einfach die Geschichte von mir. Ich lasse ihn nicht rein. Das heißt, ich lasse es einfach nicht zu. Gewisse Dinge lasse ich einfach nicht zu. Oder wehre mich vehement dagegen. Und ja, das funktioniert bei mir.
Welches Alter fühlen Sie jetzt mit fast 85?
Das kann ich nicht sagen, weil mich Alter nie interessiert hat. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich fühle mich wie 50, weil ich weiß nicht, wie ich mit 50 war. Ich versuche immer wie 20 zu sein.
Das ist gut. Und das merkt man auch, wie Sie auf der Bühne rumspringen, ist wirklich unglaublich. Gönnen Sie sich denn überhaupt mal auch Zeit fürs Privatleben, wenn es ein bisschen ruhiger zugeht?
Ja, sehr. Mhm. Also ich würde sogar sagen, ich bin ein ganz großer Fan des Privatlebens und des zurückgezogenen Lebens mit meiner Frau und mit meiner Familie, mit meinen Hobbys. Und wie Sie ja wissen, ich habe ein schönes Haus am Luganersee und ich habe einen Weinberg in der Südsteiermark und da haben wir Tiere und ja, also da gibt es zu tun und ich bastel wahnsinnig gern. Ich freue mich schon, im Sommer streiche ich meine Fensterläden, wenn ich Zeit habe und so weiter. Also ich lebe eigentlich sehr zurückgezogen mit meiner Frau, muss ich sagen.
Das aktuelle Album Idole, das soll ja eine Hommage an Ihre Vorbilder sein auch, die Sie in der Jugend geprägt haben. Lassen uns da noch mal ein bisschen reinfühlen. Wie sind Sie das denn angegangen? Sie haben ja mit den unterschiedlichsten Künstlern auch, von Götz Alsmann über Till Brönner bis zu Helge Schneider zusammengearbeitet.
Ja, naja, es war einfach so, dass ich das vorgeschlagen habe, beim Produzententeam, André Tolber, der mein Gitarrist ist, auf der Bühne. Und wir haben dann gesagt, ja, das machen wir. Und ja, und wer spielt die Solis? Wir können nicht immer Gitarren-Solo machen und Saxophon. Wir müssen irgendwas Originelles machen. Und du kennst doch so viele. Und die genauso denken wie du. Und dann habe ich gesagt, ja, versuchen wir es. Rufen wir einfach an und sagen, es ist ein bisschen was Außergewöhnliches, was wir machen. Ein Swing-Album ist ja nicht das, was man macht in der Schlagerwelt. Und ja, und das war toll. Götz Alsmann sofort, ja, da bin ich dabei. Gut, der macht sehr, sehr Ähnliches. Also Till Brönner. Ich war selber überrascht, mit welcher Begeisterung die gesagt haben, toll, dass du sowas machst und das wissen wir und du kannst das ja auch und da machen wir mit, da sind wir doch dabei. Und Helge ist für mich ein Vorbild an Fleiß, was der alles kann und was der macht und ist unfassbar. Und ich war natürlich sehr glücklich, wie er gesagt hat, du, ich spiele. Was kann ich spielen? Was kann ich spielen? Da spiele ich Vibraphon. Ja, gut, was singst du noch? Aha, das singst du. Da spiele ich Saxophon. Also der war voller Begeisterung. Und das ist auch ein schönes Album, auf das ich sehr stolz bin. Und wenn es kein Album mehr geben sollte von mir, dann kann ich zumindest sagen, ich habe am Ende noch ein Album gemacht, auf das ich wirklich, wirklich stolz bin. Und das ist das Album Idole.
Gibt es da auch so eine Art Lieblingslied, Lieblingssong für Sie?
Ja, Lieblingssong ist natürlich Mr. Bojangles, den ich auch auf der Bühne, muss ich sagen, mit riesigem Erfolg, weil das ist ein ausgefallenes Lied. Das ist Mr. Bojangles, hat Sammy Davis Jr. gemacht und Sammy Davis Jr. war in meiner Kindheit, den habe ich vergöttert. Nicht nur, weil er so viel konnte, sondern weil er steppen konnte, weil er tanzen konnte, weil er fantastisch sang und dann, weil er noch eine andere Hautfarbe hatte und wirklich kein Schönling war und trotzdem eine Weltkarriere gemacht hat. Und dann hat er noch einer der schönsten Schwedinnen geheiratet. Also habe ich gesagt, was will man mehr? Das ist ein Vorbild.
Die Idole, genau, die Idole. Viele unserer Schlagerstars, die tun sich ja auch ab und zu mit jemandem zusammen. Sie haben im Album Zeitensprung ein Duett mit Helene Fischer gesungen. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit?
Das war die erste Show, die große Show, wo die Helene gemacht hat. Und ich bin angerufen worden vom Management, ob ich nicht mit ihr singen möchte und auftreten möchte. Ja, das war, sagt man natürlich zu, bei einer so tollen Frau und tollen Interpretin. Ja,
ich
würde auch wieder zusagen. Okay. Aber sie ruft momentan nicht an.
In wunderschönen Erinnerungen haben wir geschwelgt hier im BR Schlager Brunch, der sich langsam dem Ende neigt. Aber blicken wir doch mit Peter Kraus nochmal in die Zukunft. Die große Tour, meine Hits, meine Idole, die haben Sie hinter sich. Aber es warten ja schon wieder neue Höhepunkte. Zum Beispiel, wir haben schon angesprochen, das große Geburtstagskonzert am 18. März in München. Peter Kraus, Rocking 85. Was können die Fans denn da erwarten?
Ja, erstmal, das ist in der Isar-Philharmonie, also ein schönes Haus, in dem ich sehr, sehr gerne bin. Das ist schon ein Vorfühlen auf meine Tournee im Herbst, aber es kommen natürlich noch spezielle Gäste oder Freunde, würde ich sagen. Mein Sohn wird dabei sein, mit dem ich natürlich gerne rockig auf der Bühne bin. Dann wird Günther Siegel wird mir die Ehre gestatten, so Spider-Murphy-Gang, das ist auch ein alter Freund von mir. Ja, der macht Songs wie Schikaria, die ich also liebe. Das werde ich mit ihm singen. Uns wird noch sehr viel einfallen, glaube ich. Und dann kommt, ich habe auf meiner Scheibe Idole eine Nummer drauf, das ist ein Operettenlied, das mein Vater so gerne wollte. Das habe ich mit einem der weltbesten Gypsy-Gitarristen gemacht, also nur Gitarre und ich. Und das ist unheimlich reizvoll. Wissen Sie, eine Platte, also eine Nummer, die man im Studio gemacht hat, zum ersten Mal nur Gitarre, Bass und Stimme auf der Bühne live zu singen. Das ist ein entscheidender Moment. Das wird ein großer Moment für mich sein. Ja, ich würde sagen, das ist mein Geburtstagsgeschenk, wenn das hinhaut.
Dass Sie sich selbst machen, finde ich toll.
Ja,
also
so ist es.
Wirklich unglaublich. Nicht verpassen, liebe BR-Schlager-Hörerinnen und Hörer, gleich mal Karten besorgen, auch für die Tour, die ja bis in den Oktober reingeht.
Ja, ich würde sagen, alle, die München verpassen, können im Herbst dann auf die Tournee gehen. Und da gehen wir immerhin in, glaube ich, 12 große deutsche Städte und in den üblichen schönen Häusern, wo ich eben gerne bin, in Frankfurt, in der Alten Oper oder in Stuttgart und so weiter, Liederhalle und ja, Hamburg natürlich.
Mit 85, unglaublich. Peter Kraus, muss ein großartiges Gefühl sein, vor Tausenden auf der Bühne zu stehen. Ich sage jetzt erstmal toi, toi, toi für das Geburtstagskonzert natürlich und die Tour.
Danke.
Und natürlich ganz herzliches Dankeschön. Danke für das ausführliche Gespräch. Ja, und die Zeit, die Sie sich genommen haben hier im BR Schlager Brunch.
Habe ich gern gemacht, Karin. BR Schlager.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.